Deutschlandradio Kultur. Breitband. Magazin für Medien und digitale Kultur.
Mit Christine Watti und mit
Christian Grasse, hallo.
Heute sind wir ganz verspielt und das passt auch in diese Woche, denn in Berlin finden derzeit die deutschen Games-Tage statt. Genau genommen enden sie heute und Computerspiele, die sind ja längst in der Mitte der Gesellschaft angekommen. Ob Multimillionen-Dollar-Titel für Konsolen oder Minigames auf dem Smartphone, überall wird gespielt. Wie im Film- und Musikbereich hat sich auch bei den Computerspielen eine Indie-Szene entwickelt, also eine Independence-Szene, und die wollen wir uns heute genauer anschauen.
Ja, und genauer hinschauen wollen wir auch beim Thema Überwachung. Die findet ja längst nicht mehr nur durch Staaten oder Unternehmen statt, sondern auch privat organisiert im Netz. Das wurde besonders nach dem Anschlag beim Bostoner Marathon deutlich. Wie verändert das Netz unsere Sichtweise auf Überwachung? Das wollen wir wissen und besprechen werden wir das später in der Sendung.
Und die Musik kommt heute unter anderem von Daniel Rosenfeld alias C418, von dem jungen Computerspielmusikkomponisten. Werden wir zwei Stücke hören und ihn auch etwas genauer im Porträt kennenlernen.
Außerdem lauschen wir den Klängen eines polnischen Elektropop-Net-Labels, das nach einer längeren Pause nun wieder mit neuen Veröffentlichungen im Netz präsent ist. Brennnessel nennt sich das digitale Künstlerkollektiv aus Lodz. Wir hören Biernaski mit So Good. Musikbereich gibt es Independent-Künstler und Indie-Labels. Im Filmbereich gibt es kleine Produktionsfirmen, Autorenfilme und unabhängige Verleihe und Kinos. Und bei Computerspielen? Neben den großen Produktionen, den sogenannten AAA-Spielen, hat sich auch eine Indie-Game-Szene entwickelt, die für neue, innovative Impulse sorgt.
Und in dieser Woche traf sich diese Szene in Berlin beim MA's Indie Connect, einer Computerspielekonferenz für Indie-Entwickler. Und bevor wir gleich darüber reden, was die Indies so anders und so neu machen wollen, stellt uns Christian Schiffer die Szene etwas genauer vor.
Natürlich, auch auf der MA's-Konferenz ist es laut, es rumst und piepst an jeder Ecke. Und natürlich ist auch hier die Bildschirmdichte ziemlich hoch. Und ja, auch hier hängen junge Leute an Controllern herum. Das ist aber auch schon alles, was dieses Indie-Game-Festival mit anderen Computerspiel-Events gemein hat. Etwa mit der Gamescom, die jedes Jahr in Köln die Massen anzieht. Statt sich mit Teenager-Horden durch riesige Hallen zu wälzen, sitzt man hier mit bärtigen Hipstern im Biergarten herum und fachsimpelt über die neuesten Geniestreiche unabhängiger Spieleentwickler. Das Ganze findet statt auf dem Urban-Spree-Gelände, einer ziemlich coolen Location in Berlin-Friedrichshain, die ziemlich viel kaputten Industriescham versprüht. Organisiert hat dieses zweite Maze-Festival Thorsten Wiedemann.
Mein Ziel ist auf jeden Fall, dass es so interdisziplinär wie möglich ist. Deswegen habe ich auch Interface-Designer eingeladen, die Workshops geben, Musiker eingeladen, die gute Konzerte geben, die vielleicht eben nicht nur Chiptune machen, sondern auch andere Sachen, wie zum Beispiel Ankle Pants. Es geht auch darum, irgendwie Street Artists mit einzubinden. Deswegen haben wir eine große Wand wahlen lassen, die man von der Warschauer Straße aus sehen kann. Die Location an sich ist im Endeffekt auch eine Street Art Location, wo Street Art ausgestellt wird, aber auch andere Künstler. Und somit möchte ich gerne auch ein Publikum erreichen, was eigentlich normalerweise keine Spiele spielt.
Die Spiele stehen natürlich trotzdem im Vordergrund. Nur geht es hier nicht um Multimillionenproduktionen, sondern eben um Indie-Games. Spiele, die von wenigen Leuten programmiert werden, ohne die großen Verlagshäuser der Computerspielindustrie und Millionenbudgets im Rücken. Indie-Games sind der vielleicht wichtigste Computerspieltrend der letzten Jahre. Und, auch das wird hier diskutiert, mittlerweile gar nicht mehr so Indie, sondern oft auch ziemlich Mainstream, zumindest wirtschaftlich betrachtet. Indie-Spiele wie Minecraft spielen mittlerweile dreistellige Millionenbeträge ein. Große Firmen wie Sony oder Electronic Arts gründen eigene Indie-Abteilungen. Denn Indie, das ist auch das Versprechen, etwas Neues, etwas Aufregendes zu versuchen. Indie, das steht für experimentelle Grafik, für ausgefallenes Spieldesign, für Inhalte, die dem Mainstream zu unbequem sind und letztlich auch für den Anspruch, Computerspiele als Kulturgut weiterzubringen, zu beweisen, dass dieses Medium mehr ist als nur ein unterhaltsamer Geschicklichkeitstest. Dieses Anliegen verfolgt auch Oliver. Und er freut sich, dass er auf der Maze Gleichgesinnte findet.
Bei mir war es jetzt speziell so, dass ich das letzte Jahr halt an meinem eigenen Projekt alleine an meinem Rechner gearbeitet habe. Und dann ist es ein bisschen schwer zu sehen, dass es auch noch andere gibt, die eigentlich genau das Gleiche durchgemacht haben. Und das hilft dann, über die speziellen Probleme reden zu können und sowas alles.
Im Vergleich zum letzten Jahr sind dieses Mal etwa dreimal so viele Menschen gekommen. Die Maze ist auf dem besten Weg, sich zu etablieren und den Indie-Spielen die Bühne zu geben, die sie schon längst verdient haben.
Christian Schiffer war für Breitband auf der Maze Indie Connect Konferenz und wir waren auch dort und haben zwei Spieleentwickler und Autoren getroffen. Einer ist Jan Müller-Michaelis, der hat in dieser Woche den Deutschen Computerspielepreis für sein Adventure-Spiel Chaos auf Deponia bekommen.
Ja, und der andere ist Jonas Kyratzis, ebenfalls Indie-Spieleentwickler. Für beide steht die Erzählweise eines Spiels im Vordergrund und genau darüber haben wir auch mit beiden gesprochen. Schnell wurde klar, die Geschichte eines Spiels wird viel zu oft vernachlässigt.
Und Jan Müller-Michaelis findet dabei, dass die Geschichten in Spielen zu starr und zu unabhängig vom Verhalten des Spielers erzählt werden. Und für Jonas Kyratzis gibt es einfach zu wenig wahre epische Geschichten. Wir wollten zuerst wissen, was vor allem Jonas Kyratzis beim Epos in Games stört. Den hören Sie auch als erstes, bevor sich dann später Jan Müller-Michaelis noch einmischt.
Meine Kritik liegt nicht an der Epik, sondern daran, dass wir alles episch nennen, aber es ist im Endeffekt relativ platt. Mich interessiert das Epos als Form. Ich finde, wir haben eigentlich in der Kunst insgesamt, nicht in den Videospielen, sondern insgesamt in der Welt der Kunst ein bisschen was verloren, als wir irgendwie plötzlich angefangen haben zu denken, wir müssen uns nur auf das Persönliche konzentrieren. Das hat natürlich viel mit Postmodernismus und so weiter zu tun, mit dieser ganzen Angst vor den größeren Geschichten, vor dem Kommunismus und vor halt solchen Perspektiven über wie entwickelt sich Geschichte, wie entwickelt sich die Menschheit. Fortschritt ist jetzt ein Wort, wo man sagt, gibt es das wirklich? Aber für mich ist das eigentlich etwas, was wir vor allem heutzutage, wo so riesige Sachen in der Welt geschehen, wie der arabische Frühling und so weiter. Also die Welt ändert sich auf eine große Art und Weise und Menschen kämpfen wirklich für ihre Rechte. Und das heißt, das Epos ist eigentlich heutzutage relevant. Aber Epos heißt nicht so ein billiger Fantasy-Unsinn unbedingt, ja. Und das ist, was mich stört, dass wir im Endeffekt zwar die Worte haben, aber nicht wirklich den Sinn dahinter behalten.
Wie kann man denn diesen Epos, wie Sie den verstehen, in einem Spiel abbilden? Wie macht man das?
Ich würde sagen, indem man einfach genau den gleichen Anspruch hat, den ein Künstler hat, der etwas Episches wie zum Beispiel John Milton mit Paradise Lost oder Olaf Stapleton, englischer Schriftsteller, Star Maker, den Anspruch zu haben, etwas über die Welt zu sagen, nach außen zu sehen, die Geschichte zu betrachten, die Menschheit zu betrachten, auf eine ernste und komplexe Art und Weise.
Dasselbe gilt natürlich aber auch für die persönlichen Geschichten. Also ich habe teilweise Geschichten, die durchaus halt irgendwie einen Konflikt halt irgendwie, der oberflächlich betrachtet halt eher wie ein epischer Konflikt aussieht. Aber der Ursprung von meinen Geschichten liegt dann immer im Charakter. Also ich habe halt immer die tatsächlich sehr persönliche Geschichten, sehr Geschichten, die halt wirklich innerhalb meiner Hauptfigur ausgetragen werden. Und das ist tatsächlich auch was, was ich deswegen mache, weil ich sonst nicht sehe in der Spielbranche, also unter den vorhandenen Spielen. Es gibt einfach sehr, sehr viele Spiele, die so tun, als würden sie überhaupt erstmal eine Geschichte erzählen, aber es gar nicht tun. Also das gilt erschreckenderweise für über 95% aller erzählerischen Spiele, aller Spiele, die halt sagen, wir haben Protagonisten und es gibt gar keinen Protagonisten, weil er nicht wirklich einen Konflikt hat. Oder wenn, dann wird dieser Konflikt gar nicht im Spiel ausgetragen, sondern außerhalb des Gameplays. Und diese Möglichkeiten, die wir überhaupt haben, interaktive Geschichten zu erzählen, in dem Sinne, dass wir die Geschichte während des Spielens erleben, wirklich durch das Spielen, durch die Hindernisse, die wir als Spieler beim Spielen haben, die werden so wenig genutzt. Da sind wir noch so am Anfang. Da sind wir gerade in einen ganz riesigen Saal getreten, wahrscheinlich irgendwie ein unendlich großer Saal, und stehen halt noch vorne in der Tür. Und es gibt halt zwei, drei prominente Beispiele, wo eben versucht wurde, überhaupt diese Interaktion zu benutzen, um die Geschichte zu erzählen. Ich nenne da jetzt Heavy Rain und The Walking Dead. Das sind zwei Adventure-Spiele der neuesten Generation. Aber von der Geschichte her haben wir dort einen Denzel Washington-Film und eben eine Zombie-Geschichte. Das sind beides halt relativ platte Geschichten. Die Spiele sind großartig, aber die Geschichten sind halt nicht besonders fisch, und die Möglichkeiten, da halt viel tiefer reinzugehen und viel mehr zu machen und eben dieses Drama oder eben auch das Epos halt viel erlebbarer zu machen, als es durch andere Medien der Fall wäre. Da liegt noch eine riesige Fläche vor uns, ja,
Brach. Das sehe ich auch so. Und was mich auch sehr interessiert, ist, dass, also meine Spiele sind sehr charakterorientiert auch und basieren auf Charakteren und auf Dialog mit Charakteren. Aber was mich auch interessiert, ist, dass ein Computerspiel erschafft immer eine Welt. Und das heißt, wir können den Menschen auch im Kontext zeigen. Das heißt, im Kontext der Gesellschaft, im Kontext der Geschichte. Und das ist etwas, was mir heutzutage viel zu sehr fehlt in der Kunst insgesamt. Dass wir also nicht nur den Menschen von innen betrachten, sondern auch von außen und sehen, wie interagieren wir mit anderen Menschen, in was für einer Welt leben wir. Und das können Spiele besonders gut machen.
Das ist das Erfrischendste, was ich hier jemals erlebt habe. Ich unterhalte mich mit jemandem tatsächlich über die Inhalte, und zwar über, was für Inhalte überhaupt erzählt werden sollten und gar nicht, wie sie erzählt werden.
Weil aber
das passiert sonst nie.
Ist das nicht, ich dachte gerade, das müsste doch wahrscheinlich in der Indie-Szene genau ständig passieren, wenn man von außen drauf guckt, genau, dass es um die Inhalte geht und dass womöglich auch weiter getrieben wird, die Idee, was die können, die Spiele, dass die Werkzeuge gesellschaftlicher Gestaltung sein könnten, dass irgendwann diese Kulturgutfrage anders betrachtet wird. Ist es wirklich so neu jetzt für Sie beide, dass Sie da so in Dialog geraten?
Ja, für mich ist es tatsächlich also neu.
Ich hänge vielleicht in etwas kleineren Teilen der Indie-Szene rum, den obskureren Teilen manchmal. Also es gibt es auf jeden Fall. Nicht überall, das ist wahr. Es ist hier und da, gibt es das aber schon. Ich wünsche mir, es würde es mehr geben. Und ich wünsche mir vielleicht, es wäre weniger, sagen wir mal, individualistisch. Das ist vielleicht eine Sache, die mich stört.
Können wir nochmal kurz auf diese Kulturgutfrage zu sprechen kommen, die ich hier angesprochen habe? Ist das ein Thema für Sie beide? Also diese Forderung, dass Games eben als Kulturgut anerkannt werden sollten, dass es eben nicht nur Freizeitbeschäftigung ist und auf die so ein bisschen herabgeschaut wird, sondern dass Spielebesprechungen im Feuilleton stattfinden könnten etc. Ist das ein Thema für Sie beide?
Unbedingt. Aber ich glaube, auch dafür brauchen wir halt einen besseren Begriff von Games, also vielleicht nicht kein besseres Wort, aber einfach diese Vorstellung von diesem riesigen Medium, das halt so heterogen ist, dass man halt man kann halt ein Formel-1-Rennspiel oder ein Fußballmanager halt nicht genauso besprechen wie halt einen interaktiven Roman. Wahrscheinlich muss man einen Fußballmanager auch nicht halt unbedingt im Feuilleton besprechen. Weiß nicht, vielleicht doch, aber man spricht halt über ganz andere Sachen dort.
Und aber woran liegt das? Kann es sein, dass irgendwie immer noch eine Hürde da ist für viele, vielleicht auch Fachjournalisten in dem Bereich, die normalerweise im Feuilleton sich rumtreiben, weil eben die Spielmechanik vielleicht noch zu komplex ist, dass man, weil der Anteil von Geschicklichkeit, die man in der Geschichte auch ja sozusagen bewältigen muss, zu hoch ist, dass man sich das nicht traut. Ist nicht so wie ein Buch lesen, ne? Nee, es ist halt schon noch ein bisschen mehr, wie Sie auch gesagt haben, interaktiv, wird gefordert.
Das hier ist der Grund. Es ist nicht so wie ein Buch lesen. Was es? Möglicherweise ist solitär zu spielen durchaus einfacher, also auf dem Windows-Rechner ist durchaus einfacher als ein Buch zu lesen. Möglicherweise ist ein Actionspiel, ein Tomb Raider zu spielen, ist nicht so einfach wie ein Buch zu lesen. Dafür braucht man schon Skills oder Super Mario. Einen interaktiven Roman zu spielen kann durchaus mindestens genauso einfach, wenn nicht sogar einfacher sein, als ein Buch zu lesen. Andere sind aber wiederum viel schwieriger, als ein Buch zu lesen. Das ist eine neue Dimension, eine neue Achse, eine neue Abstufung, die halt irgendwo dazukommt. Das ist eben nicht nur das Worte lesen, sondern man hat eben die Möglichkeit, ganz andere Komponenten mit reinzubringen, die halt auch ganz andere, was ganz anderes fordern vom Spieler. Und man kann sich darüber nicht einig sein. Aber selbst die wenigsten Leute aus der Branche würden halt, wenn irgendjemand sagt, ich spiele keine Computerspiele, die sind mir zu schwer, käme auf die Idee, halt zu sagen, ja, es gibt sehr viele unterschiedliche Spiele und die meisten sind überhaupt nicht schwer. Das ist, oder überhaupt, was möchtest du denn spielen? Es gibt einen riesigen Bereich da und es ist halt ganz, ganz schwierig, das vernünftig auseinander zu definieren.
Es ist schwer. Computerspiele sind in einer schwierigen Position. Sie sind spät im Kapitalismus entstanden, das heißt, sie sind als Produkte entstanden im Endeffekt und sind die ersten Jahre einfach nur als solche gesehen worden. Das heißt, die haben nicht unbedingt den Hintergrund und die Verbindungen zu anderen Kunstformen, die ich gerne hätte, auch persönlich und mehr sehen würde, aber da fehlt viel. Und das heißt, die Art und Weise, wie Computerspiele noch gesehen werden von Journalisten, von normalen Menschen und teilweise auch von den Entwicklern, ist als ein Produkt, einfach nur ein Produkt. Und das muss sich ändern. Und zwar auf allen Seiten, nicht nur auf der Seite der Journalisten, auch auf der Seite der Entwickler, wenn sich da was ändern soll.
Computerspiele sollten mehr als Medium bzw. Kulturgut betrachtet werden und weniger als Produkt, sagt Jonas Kyratzis. Vielen Dank an ihn und natürlich an Jan Müller-Michaelis für dieses Gespräch. Und das Gespräch gibt's in noch längerer Version nach der Sendung auf breitband.deradio.de. Dort dann die ungeschnittene Variante.
Ja, neben einer guten Story, die ja der visuellen und auch der spielmechanischen Umsetzung, kommt es natürlich auch auf den richtigen Sound und vor allem auf die richtige Musik an im Spiel. Gleich lernen wir Daniel Rosenfeld kennen. Ein junger, talentierter Musikkomponist und Produzent, der mit seinen Soundtracks innerhalb der Indie-Gamer-Szene fast schon Kultstatus erreicht hat. Hier ist eines seiner Stücke, Enforcer Britannica vom Catacomb Snatch Soundtrack.
Enforcer Britannica von Daniel Rosenfeld, besser bekannt als C418, so nennt sich der Nachwuchskomponist und Musiker, der durch seinen Soundtrack für ein Spiel für den Indie-Hit Minecraft bekannt wurde. Und das eben gehörte Stück, das nahm er für den 2D-Top-Down-Shooter Catacomb Snatch auf. Und dieses Spiel und den Soundtrack gibt's als freien Download auch im Internet und die Links dorthin wie immer auf breitband.deradio.de.
Aber bevor Sie jetzt sofort ins Netz abwandern, wollen wir Ihnen den Macher dieser alternativen Computerspielmusik noch etwas genauer vorstellen. Daniel Rosenfeld hat die Musik für eines der erfolgreichsten Indie-Games gemacht. Wir haben es gerade schon gehört, Minecraft. Und Julia Eichmann hat den Komponisten etwas genauer kennengelernt bei dem Amaze-Festival.
Das erste Mal, als unser alter, dreckiger PC, ich glaube, wir haben Vollgas gespielt oder Full Throttle. Und wir hatten eine Soundcard installiert und das war das erste Mal, dass ich von einem Computerspiel Ton gehört habe und diese Leute in dem Spiel haben gesprochen. Macht sie fertig. Und das war sowas Faszinierendes für mich, sowas Unmögliches, dass ein Computer Töne ausgeben kann. Ich glaube, seitdem war ich wirklich unendlich fasziniert im Computer und deren Möglichkeiten.
Da nannte sich C418 noch Daniel Rosenfeld, war gut 10 Jahre alt und lebte mit seiner Familie in Chemnitz.
Computer und Töne lassen ihn von da an nicht mehr los. Immer im Windschatten seines großen Bruders, der sich auch bemüht, auf einem Computer Musik zu schreiben. Damals, als man dafür statt Noten noch hexadezimale Codes in den Rechner einspeisen musste.
Ich war daran interessiert, aber ich fand es zu kompliziert. Aber dann hat irgendwann mal mein Bruder gemeint, ja, du musst mal Ableton Live probieren, das können sogar Idioten machen. Und ich habe gedacht, ich bin ein Idiot. Und deswegen habe ich versucht, mal Musik zu schreiben.
Wenn Daniel Rosenfeld über seine eigene Arbeit spricht, hören die langen, schmalen Finger auf, wilde Figuren in die Luft zu malen. Vor allem, wenn es um sein ganz frühes Frühwerk geht, wiegelt der 23-Jährige ab. Gott sei Dank war das nicht immer so, sonst wäre ihm wohl die Chance seines Lebens entgangen. Die begegnete dem Autodidakten vor wenigen Jahren im Chat einer Indie-Game-Community. Daniel Rosenfeld, alias C418, stellte dort seine Musik vor. Der schwedische Programmierer Markus Persson, alias Notch, seine selbst gebastelten Games.
Irgendwann mal hat er halt angefangen, sein schlechtes Blockspiel zu basteln, was damals noch schlecht war. Und er hat gefragt, ob ich Interesse hätte, ein bisschen Musik dafür zu machen. Und ich fand, das Spiel war so abstrakt, dass ich es unbedingt machen wollte. Und so sind wir halt zusammengekommen und plötzlich ist Minecraft explodiert.
Unvorhersehbar für alle Beteiligten. Schließlich war das Spiel rund um die grobklotzige Pixelwelt zu dieser Zeit noch denkbar schlicht. Man konnte Blöcke wegnehmen und neu einbauen. Genau darin lag der Reiz für den Komponisten.
Wenn man dieses Spiel sieht und diese 8, naja, eigentlich 16-Bit-Grafiken sieht, ist, dass man Chiptune haben möchte. Und das ist, was ich nicht wollte, weil das ist das Einfachste, was man machen könnte. Und deswegen habe ich mir überlegt, irgendwas anderes und Dezentes zu machen, was einfach einen Kontrast gibt. Und ich glaube, das hat funktioniert. Ich glaube, ich könnte mir Minecraft jetzt nicht mehr als 8-Bit-Musikspiel vorstellen.
Er nicht und viele Minecraft-Spieler auch nicht. Wem die dezente Musik überhaupt auffällt, dem gefällt sie meist auch. Beruhigendes Klavier, sphärische Synthesizer, merkwürdig nennt ihr Schöpfer sie. Seinen zahlreichen Fans auf der ganzen Welt gefällt es. Sie schreiben dem Musiker nicht nur rege Fanpost, sondern kaufen auch seine Alben im Netz. Mittlerweile kann Daniel Rosenfeld davon leben. Das bringt ihn in die angenehme Situation, nicht jeden Job annehmen zu müssen. Denn die Arbeitsbedingungen für Videogame-Komponisten sind längst nicht immer rosig.
Die werden quasi zum letzten Monat hergeholt, weil das Spiel schon fast fertig ist. Wir haben aber keine Musik. Mach mal Dubstep für 15 Minuten, hier sind 50 Euro. Und das ist mir noch viel zu oft in der Industrie und ich möchte, dass das nicht mehr passiert.
Auch in der Indie-Szene wird die Arbeit der Komponisten nicht immer gewürdigt. Hier wie dort, ob der Komponist in den Prozess der Spielentwicklung einbezogen wurde, mitgestalten und mitbestimmen durfte, hört man.
Größtenteils ist die Musik passabel und man kann nichts dagegen sagen.
Aber Ausreißer nach unten gibt es immer.
Far Cry 3 hat Dubstep. Ubisoft hat gemeint, schreib Dubstep. Aber der Komponist, der die Musik geschrieben hat, weiß nicht, wie Dubstep funktioniert, also klingt das wie Fürze.
Aber nicht immer wird die Musik stiefmütterlich behandelt. Mittlerweile geht die Tendenz dahin, Filmkomponisten mit dem Sound für die Spiele zu beauftragen, zumindest bei den großen Playern. Das Thema für Crysis 2 etwa komponierte Oscar-Preisträger Hans Zimmer.
Und es klingt nicht gut im Spiel.
Aber das ist Daniel Rosenfeld egal. Hauptsache die Musik in den Indie-Games bleibt so herrlich seltsam.
Julia Eickmann über den Indie-Spielemusikkomponisten Daniel Rosenfeld alias C418 oder C418 oder C418, das ist ja auch nicht so wichtig.
Alle sagen was anderes, auf jeden Fall wissen sie jetzt ungefähr, wie er heißt. Und da sich bei ihm alles um Computerspiele und Musik dreht, hören wir bis zu den folgenden Medienmeinungen noch ein Stück von ihm, Dune Storm. Auch dieses Stück gibt es natürlich frei im Netz. Links zur Musik auf breitband.deradio.de.
Breitband, Medien und Meinungen.
Und die hat heute Tim Wiese mitgebracht. Schönen guten Tag.
Hallo Christine.
Das Wort der Woche heißt Drosselung. Die hat nämlich die Telekom angekündigt und steckt seitdem tief im Shitstorm.
Grund für die Empörung: Ab Mai bietet die Telekom für Neukunden keine DSL-Flatrates mehr an. Wer sein Datenvolumen verbraucht hat, könnte dann unter Umständen nur noch langsam durch das Netz zuckeln, so wie man das vom mobilen Surfen mit dem Handy kennt. Zumindest behält sich die Telekom so eine Drosselung vor. Was eine Drosselung konkret bedeuten würde, kann man auf der Seite drossel.de sehen. Das ist ein Angebot von Open Data City. Programmierer Sebastian Vollenhals erklärt, was man auf der Seite machen kann.
Ich kann da meinen Tarif oder meine Bandbreite, die mir zur Verfügung steht, mit meinem DSL oder mit meinem Glasfaseranschluss eingeben und bekomme dann ausgerechnet, nach welcher Zeit mein inklusives Übertragungsvolumen aufgebraucht ist. Ich kann damit ausrechnen, wie viel ich überhaupt downloaden kann oder uploaden kann pro Monat, und ich bekomme ausgerechnet, was denn dann eigentlich meine effektive durchschnittliche Bandbreite ist. Und wie sich herausstellt, ist sie in vielen Fällen um viele Faktoren geringer als die Bandbreite des Anschlusses.
Die angedachte Drosselung ist auch deshalb so ein Aufreger, weil viele die Netzneutralität in Gefahr sehen. Netzneutralität heißt, dass alle Daten, die durch das Internet rauschen, gleich behandelt werden müssen. Nun hat die Telekom aber angekündigt, dass ihre eigenen Dienste beim Verbrauch des Datenkontingents nicht berücksichtigt würden. Also Videos gucken bei Telekom Entertain zum Beispiel würde mein inklusives Übertragungsvolumen nicht anknabbern, Videos bei YouTube schon. Damit hätte sich dann die Gleichbehandlung von Daten im Netz erledigt.
Okay, ab Mai also soll gedrosselt werden. Bei der Telekom ist es so angekündigt. Wir werden bei Breitband die weitere Entwicklung natürlich beobachten und berichten. Nächstes Thema: Welche Zugeständnisse muss Google machen? Denn gerade läuft ja ein Kartellverfahren gegen den Konzern bei der EU. Und seit dieser Woche können wir da alle mitreden. Wie das denn?
Kurz zum Hintergrund: Die EU-Kommission prüft, was man Google durchgehen lassen kann und was sich ändern muss. Unter anderem bemängeln die Wettbewerbswächter in Brüssel, dass Google eigene Dienste in den Suchergebnissen bevorzuge. Wenn man zum Beispiel nach einem Ort sucht, wird der einem immer gleich ganz oben in Google Maps angezeigt. Jetzt verspricht das Unternehmen aber, in Zukunft eigene Dienste besser zu kennzeichnen und mehr Links zu Seiten von Wettbewerbern anzuzeigen. Außerdem sollen Webseitenbetreiber in Zukunft einfacher dafür sorgen können, dass Google ihre Inhalte nicht verwendet, also zum Beispiel kein Textanriss von einer Nachrichtenseite. Jetzt lautet die Frage: Sind diese Selbstverpflichtungen ausreichend? Wenn ja, würde die EU-Kommission das Kartellverfahren beenden und Google käme um eine Geldstrafe rum. Bevor die Kommission da aber abschließend urteilt, haben wir alle das vorletzte Wort in dem Verfahren. Nicht nur Wettbewerber, sondern auch jeder interessierte Dritte, so heißt es offiziell, kann Stellung nehmen. Per Mail, per Fax und auch Briefe können geschrieben werden. Ein Link zu den Kontaktdaten gibt es auf unserer Seite.
Das war deine vorletzte Meldung. Es gibt noch eine. Hör mal, wer da spricht, heißt es in dieser Meldung.
Genau. Mr. Watson, kommen Sie rüber. Ich möchte Sie sehen. Das war der nicht sehr umfangreiche Wortlaut des ersten Telefongesprächs überhaupt. Geführt hat es der Erfinder des Telefons, Alexander Graham Bell, mit seinem Assistenten, der im Nebenraum stand. Leider ist dieser Satz nur schriftlich für die Ewigkeit konserviert. Doch wie klang der Mann, der es möglich gemacht hat, Stimmen über weite Entfernung zu übertragen? Das kann man sich jetzt doch anhören. Bell hat seine Stimme nämlich auf einer Wachsplatte aufgezeichnet. Die konnte man bisher nur nicht abspielen, weil sie dadurch zerstört worden wäre. Mithilfe eines 3D-Scanners ist es amerikanischen Physikern aber jetzt gelungen, die Aufnahme hörbar zu machen, und das Ergebnis klingt so. Ja, ich vermittle da mal unterstützend. Hear my voice, Alexander Graham Bell, hat er wohl gesagt. Das Ganze als Klingelton gibt es nicht auf unserer Homepage, dafür aber einen Link zum nochmal anhören.
Genau, und zum nochmal anhören heißt auch, man kann auch Tim Wiese nochmal anhören nach der Sendung auf breitband.de/radio.de. Dankeschön.
Hear my voice.
Ja, genau. Und unsere Stimmen sind da auch. Dankeschön, Tim. Schönen Tag dir noch. Und hier kommt Musik.
Melancholia. Dahinter steckt ein Musikerduo aus Poznan. Die Universitätsstadt gilt ja als der kulturelle Mittelpunkt Polens und bringt immer wieder junge Bands hervor. So eben auch Iwona Skwarek und Bartosz Czesny alias Rebecca. Die aktuelle Melancholia-EP besteht aus dem eben gehörten Original und drei Remixen dieses Stückes. Erschienen ist das Ganze vor etwa einer Woche bei dem ebenfalls aus Polen stammenden Netlabel Brennnessel.
Und Musik bringt uns auch so ein bisschen zum nächsten Thema, denn mein Lieblingspost auf dem Portal Reddit, um das es jetzt gehen soll, kam vor einiger Zeit von jemandem, der schrieb, er sei bisher taub gewesen und könne nun dank eines neuen Hilfsinstrumentes wieder hören. Und seine Frage an die Community eben gestellt über das Portal Reddit war, welche Musik soll ich jetzt als erstes hören? Und da haben hunderte Menschen geantwortet mit den schönsten Vorschlägen von Klassik bis Pop und mit vielen Begründungen. Und ob diese Grundgeschichte jetzt stimmte, dass wirklich jemand, der gerade noch taub war, jetzt wieder hören kann und so weiter, ist vollkommen egal gewesen. Die Leute haben sich einfach auf diese Idee eingelassen und ihre Musikgeschichten erzählt. Und das hat wirklich wahnsinnig viel Spaß gemacht, das alles durchzulesen.
Ja, und du hast das gerade so ein bisschen zusammengefasst. So funktioniert Reddit, ein Portal, das aus den USA stammt und vor allem dort auch ein absolutes Erfolgsmodell darstellt. Mehrere Millionen Besucher hat es pro Monat. Reddit ist auf eine gewisse Art und Weise sowas wie ein soziales Netzwerk, genauso wie ein Storytelling-Portal. Die Geschichten stammen von den Nutzern selbst, die dort ihre Fragen, Kommentare, Bilder und so weiter posten und damit eben auch riesige Kommentarstränge auslösen.
Genau, und apropos Geschichten, und daher kamen wir auch drauf, nochmal auf Reddit, vor kurzem fand dort eine Art Live-Krimi statt nach dem Anschlag in Boston. Auf Reddit wurde nämlich wie wild nach dem Attentäter gefahndet und die Reddit-Nutzer haben sich ordentlich ins Zeug gelegt und dann im Übereifer auch viele Unschuldige verdächtigt, für die sie sich dann, oder bei denen sie sich dann später auch entschuldigen mussten.
Ja, und jetzt schauen wir mal hinter die Kulissen, wie funktioniert Reddit und was macht diese Art des Netzwerkes aus? Philipp Banse erklärt's.
Reddit. Today I learned about this site called Reddit.
Reddit ist eine Webseite, auf der jeder mit einem gratis Benutzerkonto Texte, Links und Bilder veröffentlichen kann. Andere Nutzer können diese Beiträge kommentieren und bewerten. Daumen hoch oder Daumen runter. Bekommt ein Link viele positive Bewertungen anderer Nutzer, rutscht er nach oben und landet vielleicht einmal auf der Reddit-Startseite. Mit 63 Millionen Besuchern allein im März, eine der populärsten Seiten im Web. Karma-Punkte bekommen Nutzer, deren Beiträge oder Kommentare besonders gut bewertet wurden. Heute ist Reddit 8 Jahre alt, gehört Advanced Publications, einem großen US-Medienkonzern, verdient Geld mit Werbung und Abogebühren von Nutzern, die keine Werbung sehen und weitere Features nutzen möchten.
Whatever subreddit I choose, pure downvotes, oh downvotes.
Wer einen Post auf Reddit veröffentlichen will, muss ihn einer Kategorie zuordnen, Subreddit genannt. Jeder Nutzer kann Subreddits erstellen. Es gibt über 100.000. Von Politik über Funny bis Atheismus und Boston Marathon Bombings. Wo ein Nutzer die Reddit-Community aufforderte, Fotos zu posten, die möglicherweise die Boston-Attentäter zeigen. Besonders populär auch der Subreddit Ask Me Anything, eine Kategorie, wo sich jeder kurz vorstellen kann mit dem Angebot, frag mich, was du möchtest. Auch Barack Obama tauchte hier im Wahlkampf auf, bekam zehntausende Fragen, bis die Seite zusammenbrach. Typisch für Reddit auch der Subreddit Reddit Gone Wild, wo Redditoren Nacktfotos von sich selbst veröffentlichen. Reddit-Mitbegründer Alex Ohanian.
It is another example like I am a The Ask Me Anything Reddit.
Das ist wie das Ask Me Anything Reddit ein Beispiel für eine Kategorie, die von Nutzern erfunden wurde und auf die wir, die sechs Reddit-Macher, niemals von selbst gekommen wären. Und wenn wir drauf gekommen wären, wäre das voll in die Hose gegangen, weil es nicht organisch und ziemlich unheimlich gewesen wäre. Aber weil es ein Redditor selbst gestartet hat mit eigenen Nacktbildern von sich, wurde es extrem populär. In den Zehntausenden Subreddits findet jedes Nischenthema seine Leser. Die Posts schaffen es von hier selten auf die Startseite, aber die Subreddits sind Heimat für sehr aktive Communities, sagt Reddit-Mitbegründer Steve Hoffman im Gespräch mit dem Investor Jason Calacanis. Du liest gar nicht unbedingt die Geschichte, sagt Hoffman. Du liest nur die Kommentare und hängst da ab. Es ist wie eine soziale Gruppe, ergänzt Calacanis. Hier sind einige Überschriften, lass uns diskutieren. Soziale Nachrichten sind viel mehr sozial als Nachrichten, sagt Hoffman. Und Calacanis sagt, 80% sozial, 20% Nachrichten. Social News. Dieses Genre hat Reddit nicht erfunden. Slashdot und Dig machten Ähnliches. Aber viele Diskussionen auf Reddit sind verblüffend konstruktiv und informativ. Subreddits werden von ihren Gründern moderiert. Diese Communities haben politische Demonstrationen unterstützt und hunderttausende Dollar für wohltätige Zwecke gesammelt, etwa für die Erdbebenopfer in Haiti. Immer wieder nimmt sich die Community auch wenig beachtete Einzelschicksale an. Für ein schwerkrankes Kind, das von den Nachbarn gehänselt wurde, besorgten die Redditoren einen Einkaufsgutschein im Spielzeugladen. Doch diese Selbstregulierung auf Reddit funktioniert nicht immer. Männer zwischen 25 und 34 sind in der Mehrheit. Für Aufsehen sorgten Subreddits mit Bildern von Leichen und nackten Minderjährigen. Auch die wilde Jagd auf vermeintliche Boston-Bomber zählt nicht zu den Erfolgsgeschichten von Reddit. Ungeprüft posteten Reddit-User Fotos von Unschuldigen mit Namen und persönlichen Angaben. Später zeigten viele Reue, eine Diskussion über verantwortliches Publizieren begann. Alles bei
Philipp Banse über das Portal Reddit. Und so gesehen ist es natürlich auch eine Art Überwachungsinstitution online, wenn es, wie auch Philipp Banse erwähnt hat, bei der Fahndung nach möglichen Attentätern aktiv wird.
Ja, und wir sprechen gleich über Fahndung und Überwachung im Netz. Zuvor aber noch ein wenig Musik, und zwar Heats von Camp im Leaker Remix. Hier im Leaker Remix, und so wie die meisten Songs der heutigen Sendung steht auch diese Band im Zusammenhang mit dem Brennnessel-Netlabel. Aus der Mitte Polens, aus Lodz, stammt das mittlerweile 8 Bands umfassende Künstlerkollektiv. Die Elektropop-Band Camp gehört von Anfang an dazu, und nach einer fast einjährigen Pause meldet sich das Label jetzt auch endlich wieder regelmäßiger in der Netzmusikwelt. Definitiv ein Label, auf das man ein Auge haben sollte.
Der Anschlag von Boston und die gesamte Jagd auf die potenziellen Täter war natürlich Wasser auf den Mühlen von Befürwortern des Einsatzes von Überwachungstechnik. Bundesinnenminister Friedrich sagte zum Beispiel, die Ereignisse in Boston zeigen erneut, wie wichtig die Überwachung des öffentlichen Raumes durch Videokameras für die Aufklärung schwerster Straftaten ist. Und recht gab ihm seiner Meinung nach die Tatsache, dass die ersten Bilder der Täter in den USA von Überwachungskameras auf öffentlichen Plätzen gemacht wurden.
Ja, die Reaktion war eigentlich klar, aber was steckt hinter den Überwachungsbestrebungen und wie sehr überwachen wir uns in sozialen Netzwerken eigentlich schon selbst? Wir fragen den Soziologen und Experten für Überwachungsfragen Nils Zurawski. Worin sind die Forderungen der Innenpolitik nach mehr Überwachung eigentlich begründet?
Ohne verschwörungstheoretisch zu klingen, glaube ich, dass, also Innenpolitiker haben ja nun einmal die Aufgabe, für die Sicherheit im Staat zu sorgen. Sie sind Herr über die Polizei, die Bundespolizei, den Verfassungsschutz, die Geheimdienste. Und von daher gehört es vielleicht ein bisschen zum Berufsbild und zur Berufsbeschreibung, misstrauisch zu sein und zu sagen, wir müssen Sicherheit und wir können nie genug Sicherheit haben. Auch wenn alle unterschreiben würden, 100%ige Sicherheit gibt es nicht. Und Sicherheit bzw. Überwachung will immer noch mehr Überwachung. Denn wer sagt mir, dass eine Maßnahme auch die letzte Ecke noch ausleuchtet? Ich glaube, das ist nicht möglich. Und wenn man einmal Misstrauen hat, ist man natürlich auch misstrauisch. Jetzt habe ich die Ecke ausgeleuchtet, aber vielleicht gibt es noch eine dunkle Ecke dahinter. So, also das ist eine Spirale, die nie endet.
Das heißt aber, durch diese Überwachungspläne, die, so wie Sie sie beschreiben, fast paranoide Züge annehmen, nimmt unser Gefühl der Sicherheit wahrscheinlich eher ab, als dass es zunimmt.
Das könnte passieren. Also es gibt sicherlich, also aus einer Studie, die ich selber gemacht habe, nur zur Videoüberwachung haben wir festgestellt, dass Menschen, die sich in einem Raum unsicher fühlen, aus welchen Gründen auch immer, weil es ihnen da dreckig ist, weil sie ein schlechtes Erlebnis haben, weil sie es nicht mögen, weil sie meinen, sie werden da überfallen, bestätigt Videoüberwachung dieses Gefühl nach dem Motto, siehste, da hängt eine Kamera, ich hatte doch recht, dass es hier unsicher ist. Ob eine Kamera das Unsicherheitsgefühl hervorruft, wage ich, also da bin ich eher vorsichtig, aber es bestätigt zumindest Unsicherheiten. Und je mehr davon da ist und je mehr quasi Überwachung gefordert und eingesetzt wird, desto mehr bestätigt man auch die Unsicherheiten, die ohnehin vorhanden sind. Also die Fremden, das wird begleitet von anderen Rhetoriken sozusagen, die Fremden, die überall kommen, die Flüchtlinge, der Terrorist, der Islam. Und wenn man dann sagt, wir müssen gegen den Islam Vorratsdatenspeicherung, die machen was Schlaues, weil der Islam ist ja doch gefährlich. Also ich denke, so eine Argumentationslogik kann man auch bei der Bevölkerung auslösen. Und dann mehr und mehr und mehr und mehr würde dann sagen, wir sind verdammt unsicher. Es regt sich aber, und das finde ich persönlich erfreulich, auch weil es zu einem aufgeklärten Staatsbürgertum dazugehört, Widerstand. Also immer mehr Leute, habe ich das Gefühl, sind nicht unbedingt sofort einverstanden mit allem, was da gemacht wird.
Nun gibt es ja Überwachung nicht nur per Videokamera, nicht nur auf vielleicht öffentlichen Plätzen oder Unternehmen, die ihr Privateigentum überwachen. Es findet auch Überwachung im Netz statt. Und was auch ein wachsender Trend ist, zumindest in der Wahrnehmung vieler Leute, ist, dass sich Menschen gegenseitig überwachen im Internet. Gibt es sowas wie eine Lust an der Überwachung?
Ich glaube, es gab immer schon und gibt natürlich auch heute innerhalb und außerhalb des Netzes eine Lust, zu wissen, was andere Leute tun. Das nennt man Neugier. Es ist interessant zu wissen, was der Nachbar so macht. Wir kennen das aus Nachbarschaftskontrollen. Oder der berühmte Hausmeister, der die Kinder vom Rasen verscheucht und aufpasst sozusagen. Oder Kleingärten kennt man ja. Schneiden Sie bitte Ihren Rasen kürzer. Wir sind eine anständige Gegend hier. Also das gab es schon immer, diese Neugier. Und auch, ja, vielleicht auch eine Lust zu gucken, da kommt ein Fremder, nehmen wir mal eine dörfliche Atmosphäre, um das mal so ein bisschen klischeehaft zu machen, da kommen Fremde rein, die werden natürlich beäugt, wer ist der Fremde, was macht der, passt der zu uns oder nicht. Und wenn dann was passiert, das ist nicht erst seit dem Internet so, dann guckt man, es könnte der Fremde gewesen sein.
Aber wie kann man denn diesen Widerspruch erklären, dass es da einmal den aufgeklärten Bürger gibt, der sich mit der staatlichen Überwachung nicht einverstanden erklärt und der aber auf der anderen Seite in sozialen Netzwerken überhaupt kein Problem damit hat, andere Leute, wie jetzt nach Boston geschehen, eines Verbrechens zu verdächtigen oder, um nochmal nach ganz früher zu gucken, zu schauen, was im Vorgarten des Nachbarn passiert. Also dieser Widerspruch ist doch nicht ganz verständlich.
Also ob es immer die gleichen Leute dann wirklich auch sind, wäre zu gucken. Also ne, der sich beschwert, auch derjenige, der guckt. Aber nehmen wir mal bei der Bevölkerung, es gibt diese Tendenz. Ich glaube, es hat damit zu tun, dass man die Rolle wechselt, dass man nicht der passive Beobachtete ist, der quasi sagt, nee, ich will nicht, dass ihr guckt, was ich mache. Ja, sondern dass man plötzlich zum Aufklärer wird, zum Helfer, sich zusammenschließt mit anderen Bürgern und sagt, so, das sind wirklich Leute, die haben was Schlimmes getan. Marathon, Bombe etc. Und die holen wir uns jetzt. Wir sind die Aufrechten, die guten Bürger. Und wir helfen jetzt mal dem Staat. Und da ist es jedes Mittel recht, also einen Kriminellen zu jagen. Und spätestens, ich meine, es gab M, eine Stadt sucht einen Mörder, war das, ne? Diese Hetzjagd auf diesen armen Kinderschänder, den Fritz-Lang-Film von vor fast 100 Jahren, kam das ja schon mal vor. Man fühlt sich Teil einer Gruppe. Es ist eine Selbstvergewisserung. Ich gehöre zu der Gruppe. Ich bin auf Seiten der Guten. Und das ist wichtig. Ich glaube, das ist wichtig für die Identität eines Mitgliedes der Gesellschaft, zu sagen, ey, ich gehöre doch zu den Guten. Ich hätte auch gar nichts zu verbergen. Und jetzt bin ich endlich mal in der Lage, auf der Seite zu stehen, die was Gutes tut, die den Täter dingfest macht, die die Elemente aus der Gesellschaft aussortiert, ich formuliere es absichtlich so drastisch, die uns das Ganze eingebrockt haben, deren wegen wir sozusagen alles andere vielleicht abwehren müssen. Vielleicht kann man so auch die Argumentation spinnen. Ich glaube, das gehört stark dazu, einen Sündenbock finden, um sich selber zu vergewissern, wir gehören zu den Guten, das sind die Bösen. Und warum nicht?
Wenn wir noch zum Abschluss mal in die Zukunft schauen, wie wird es denn ausgehen mit der Überwachung? Also je mehr die Überwachung im Netz durch die Leute selbst zunimmt, je mehr es Fälle geben wird wie Boston, bei denen dann auch die Crowd hilft, Täter zu finden oder zumindest versucht zu helfen, wird umso weniger die staatliche Überwachung ein Thema sein? Oder werden wir dann irgendwann in der Zukunft von einem absoluten Überwachungsleben auf allen Seiten bedroht sein? Privat und staatlich.
Das wäre furchtbar, oder?
Ja, natürlich.
Ich mag mir das gar nicht weiter ausspielen. Was passiert, wenn sich der Staat quasi dieses Crowdsourcing, Crowdmobbing, könnte man ja fast sagen, was ein doppeldeutig, zugute oder zunutze macht und sagt, da machen wir mit, wir animieren euch sozusagen, helft mit. Aus meiner Kindheit erinnere ich noch die Fahndungsplakate nach der RAF, diese schrecklichen Schwarz-Weiß-Fotos. Ich hatte mal tierisch Angst und dachte, die holen mich auch gleich. Das hat Angst gemacht, aber letztlich war ich nie bedroht. Und ich glaube, das ist heute auch, dass sowas Angst macht. Und je mehr man soziale Kontrolle so nach außen trägt, dass das auch eine Atmosphäre der Angst erzeugen kann, die der Staat vielleicht nutzen kann, um noch weiter, also so ein Wechselspiel. Wir versuchen Angst zu machen, alle helfen mit, alle sind sich auch dieser Angst bewusst und gucken immer bei Eugen gehen. Und der Staat sagt, ja, seht ihr, ihr habt Angst. Wir machen noch mehr dafür, wir schützen euch, indem wir noch mehr Überwachung machen. Ich möchte das eigentlich gar nicht so viel weiterspinnen, weil das macht mir tatsächlich Angst. Eine solche Gesellschaft möchte ich nicht wirklich leben und vielleicht träume ich zu sehr von einer guten, einer besseren, verantwortlicheren Gesellschaft. Aber dafür lohnt es sich zumindest, zu argumentieren oder auch dagegen zu reden.
Dankeschön an Nils Turawski, Soziologe und Überwachungsexperte. Danke für dieses Gespräch. Und jetzt gehen Sie doch einfach ins Internet, denn dort erwartet Sie Breitband auch nach dem Ende dieser Sendung. Das steht kurz bevor, und zwar rund um die Uhr, breitband.deradio.de. Da haben wir für Sie unseren digitalen Kramladen voller Interviews, Links, Beiträge und Musik. Nach uns kommen die Nachrichten und dann die Sendung Deutschlandrundfahrt. Heute ist es das Deutschlandspiel und Sie können jetzt schon anrufen 0800 2254 2254. Wir heißen Christine Watti
und Christian Grasse. Und ich habe auch noch ein Abschiedslied. Jawohl. Für heute. Zum Schluss noch ein Song der heißgeliebten Brennnessel. Ja, so heißt das heute vorgestellte Netlabel aus Polen, das die meisten Songs zu dieser Sendung beigesteuert hat. Eines der neuesten Mitglieder des digitalen Künstlerkollektivs heißt We Draw A und kommt aus Breslau. Ihre Glimpse-EP erschien Anfang April und davon hören wir zum Abschied das Stück Tears from the Sun. When it comes to close, and you can feel your cold, the spell.